Sie hören Deradikalisierung und Ausstieg, der Podcast von Exit Deutschland mit dem Thema Ausgestiegen in der politischen Aufklärung. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Runde. Wir haben unsere Gäste etwas erweitert. Wir haben im Studio Herrn Dr. Wagner und Herrn Lehmeyer von der Bundesarbeitsgemeinschaft Ausstieg zum Einstieg. Und wir haben jetzt in der Schalte Herrn Michael Schrodi, Mitglied des Bundestags für die SPD. Und wir haben Christina Förch von Fighters for Peace aus Beirut sowie Felix Bennekenstein aus Bayern zugeschaltet. Und ich würde eigentlich die Runde gern nochmal öffnen mit Herrn Schrodi. Und vielleicht die erste Frage an Herrn Schrodi, wir sind Lehrer und mit dem Thema Rechtsextremismus ja auch immer wieder assoziiert, haben da auch eine ganz spezielle Geschichte zu oder mit Felix Bennekenstein und die vielleicht nochmal einleitend als Anekdote. Das wäre sehr schön. Hallo Herr Schrodi.
Hallo, schönen guten Tag in die Runde. Erstmal schön, dass ich daran teilnehmen kann und ganz kurz anekdotisch. Erstes Mal, ich bin über die Arbeit gegen Rechtsextremismus, gegen Faschismus mitpolitisiert worden, aus dem Gewerkschaftselternhaus gekommen, aber auch dieses Thema Rostock-Lichtenhagen, die Ausschreitungen damals, das hat mich unglaublich umgetrieben damals und das war so ein Punkt, warum ich auch in die Politik gegangen bin und zur SPD gegangen bin. Und Felix Bennekenstein, wir sind uns wohl mal über den Weg gelaufen, da aber getrennt durch die Polizei. Also auf der einen Seite Felix auf der Neonazi-Demo und ich auch bei den Gegendemonstranten auch im Landkreis Fürstenfeldbruck, in dem ich wohne. Wir wohnen also beide im wir haben früher gesagt Speckgürtel von München. Er aus, Dorfen, kommt, ich im Landkreis Fürstenfeldbruck. Da haben wir uns quasi also nicht bewusst wahrgenommen, aber wir waren uns räumlich nahe, aber auf zwei verschiedenen Seiten. Wir haben uns dann wieder gesehen, als ich in einer Schule im Landkreis Fürstenfeldbruck als Sozialkunde- und Geschichtslehrer tätig war und wir da jedes Jahr zu uns in die 10. Klassen Leute geholt haben, die uns zum Thema Rechtsextremismus und die Gefahren von Rechtsextremismus was erzählen konnten. Ich habe da den Kontakt zu Felix Bennekenstein hergestellt und er war bei mir, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Mal war er bei uns und hat eben da Aufklärungsarbeit bei uns am Biscardi-Gymnasium in Fürstenfeldbruck geleistet.
Sehr spannend finde ich ja, dass man halt wirklich dann eher aus unterschiedlichen Perspektiven und dann in unterschiedlichen Kontext sich dann wiederum trifft, dann im Kontext politische Bildungsarbeit. Als Lehrer, welchen Blick haben Sie dann da jetzt auf die Perspektive, Sie jetzt miterlebt haben dort und wie die Schüler reagiert haben und wo vielleicht aus Ihrer Perspektive da einen Mehrwert oder auch vielleicht Probleme und Grenzen sind?
Ja, wichtig sind zwei Dinge. Erstens mal, Schülerinnen und Schüler sind sich gar nicht bewusst, an welcher Stelle überall mit antisemitischen rechten Codes gearbeitet wird und wie sie da, gerade in den sozialen Medien heutzutage ist natürlich das Problem noch größer geworden, wie sehr sie da unbewusst auch auf einmal Verschwörungstheorien, antisemitische Stereotype übernehmen. Und da bewusst zu machen, passt mal auf, so arbeiten auch Rechtsradikale. Das sind deren Gedanken, so wollen sie auch an junge Menschen rankommen. Dafür war Felix Bennekenstein halt wirklich ein sehr, sehr guter Referent, weil er ja selbst aus der Szene kommt und weiß, wie die Leute da denken, wie sie auch an junge Menschen rankommen wollen. Und die Schülerinnen und Schüler wurden da die Augen geöffnet und sie sehen halt an einer Person, die vor ihnen steht, wie leicht man da auch in festgefügte, dann rechtsradikale, antisemitische Denkmuster man dann reinkommt und dann auch in die rechtsradikale Szene eben, dann sogar an führender Stelle in Bayern. Also der Liedermacher Felix Bennekenstein war ja jemand, der recht bekannt war dann, wie schnell er noch gehen kann. Also das war einfach ein authentischer Bericht einer Person, die das selbst erlebt hat und eben vor diesen Gefahren sehr eindringlich warnen kann.
Jetzt vielleicht auch nochmal gleich in die Runde und daran anschließend würde ich nochmal eine Frage aus dem Chat nehmen. Wären da auch Alternativen denkbar? Also könnten das auch andere Mitarbeiter machen oder ja Initiativen allgemein? Ich würde jetzt mal die Frage einfach so in die Runde werfen, also an Herrn Wagner, an Herrn Lehmeyer und auch an Sie, Herr Schrodi. Vielleicht eine kurze Impression, könnten das andere machen oder wo ist der besondere Wert davon, wenn es dann über entsprechend begleitet Aussteiger stattfindet?
Naja, über rechtsradikale Narrative, Denkmuster und Strategien kann natürlich auch ein Wissenschaftler was sagen. Das kann natürlich auch ein gut im politischen Dasein verhafteter Lokalpolitiker sein. Das können Lehrerinnen und Lehrer sein. Also jedermann, der da halbwegs fit ist, kann das tun. Aber der besondere Wert für mich ist, dass Aussteigende aus ihrer Authentizität heraus agieren können. Denn die haben quasi als Ideologieträger genau diese Missionierungsarbeit auf Jugendliche bezogen, aber auch auf andere Personen geleistet und wissen auch genau, worum es da geht und wie die Narrationen aufgebaut sind, wie man die an den Mann bringt. Und wenn sie darüber aufklären, hat das natürlich dann schon einen Informations- und Erkenntniswert. Also für diejenigen, die das hören und nicht fanatisch vernagelt sind. Ne? Also die vernagelten Fanatiker, die wird man natürlich dann nicht ergreifen mit dieser Art von Methode. Die sagen ja, die müssen ja so reden. Vielleicht sind sie auch zum Vortrag hingefoltert worden durch den politischen Feind. Egal, aber da ist klar. Aber die Leute, die jetzt auf der Suche sind, die sich manchmal auch gar nicht dessen bewusst sind, in welchen Zusammenhängen sie indoktriniert werden, für die ist es schon sehr wichtig.
Herr Lehmeyer.
Ja, daran anschließend vielleicht nochmal ein bisschen im Problematisierungsaspekt vielleicht darauf legen. Die Frage ist, wie geschult dann die einzelnen AussteigerInnen, das ist ja auch kein monolithischer Block, sind. Also an vielen Stellen denke ich, dass pädagogisch geschultes Personal im Einzelfall authentischer sein kann als ein Aussteiger, der wenn man sich den Aspekt Authentizität herausgreift, wie authentisch ist jemand, der in der Neonazi-Szene in Ostsachsen unterwegs war für einen Hamburger Jugendlichen, der sich irgendwie der neurechten Szene annähern will. Also ich denke, dass da häufig ein näherer und wichtigerer Ansatzpunkt wäre, über pädagogische Interventionen von Fachkräften an die SchülerInnen ranzukommen.
Dann gehen wir es nochmal weiter an Herrn Schrodi. Aus der Praxis, aus der Perspektive Lehrer, zum einen der Blick darauf und vielleicht nochmal, wie haben denn die Schüler oder Schülerinnen darauf reagiert?
Also der gerade erwähnte Aspekt, ist ja nicht so, dass einmal dann jemand in die Schule kommt und wir behandeln das einmal im Unterricht und dann ist das Thema gegessen. Natürlich hat Felix Benningstein viel beispielsweise auch über seine Zeit in Dortmund erzählt. Und ich komme jetzt also westlich von München. Es ist ein teilweise städtisch, teilweise dörflich geprägte Gegend. Die haben jetzt mit dem Skinhead oder dem Rechtsradikalen sowie Felix Benningstein es auch war und die Szene in Dortmund nun wenig am Hut. Da spielt der Stammtisch, sag ich mal, Rechtsradikalismus, die Stammtischparolen, auch der CSU übrigens, eine größere Rolle als vielleicht der Rechtsradikale. Aber es geht um Folgendes. Wir müssen das natürlich dann als pädagogische Kräfte, als Lehrer einbetten. Natürlich müssen wir auch, und da stimme ich schon zu, man muss immer wieder auch seine Erzählung einbetten in die, also aktualisieren in die aktuellen Erzählungen, die es zum Beispiel innerhalb der Pandemie gab. Ja, das Ermächtigungsgesetz, Infektionsschutzgesetz ist ein Ermächtigungsgesetz. Womit arbeiten die? Also diese Judensterne ungeimpft. Man muss es immer wieder aktualisieren. Und das heißt, natürlich müssen auch diejenigen, die in die Schulen gehen und Aussteiger sind, können nicht über 20 Jahre hinweg dasselbe erzählen. Aber diese authentische Person, die erzählt, wie es ihr ergangen ist und natürlich auch aktuelle Entwicklungen mit aufnimmt, hat trotzdem noch mal was sehr, sag ich mal, Beeindruckendes auch für die Schülerinnen und Schüler. Steht jemand, dem ist es so ergangen und der erzählt mir, wie es ihm ergangen ist und warum er auch wieder raus ist und wie die Leute an die jungen Menschen noch rankommen wollen. Also das eine zu tun und das andere zu lassen, glaube ich, ist das Richtige.
Ja, jetzt sind wir so ein bisschen drinne in der Frage von Dekonstruktion. Dekonstruktion von rechtsextremen Narrativen, auch auf einem abstrakteren Level, also nicht nur auf der Biografie, und damit auch vielleicht bestimmte Potenziale im Diskurs zu öffnen, um Gespräche zu entwickeln. An der Stelle würde ich gerne mal Christina Förch mit einbeziehen. Christina Förch arbeitet für Fighters for Peace im Libanon, und ein Teil ihrer Arbeit besteht auch daran oder darin, mit ehemaligen demobilisierten Kämpfern in der Öffentlichkeit, in Schulen oder anderen Kontexten zu sprechen, und würde vielleicht da mal den Blick nach Beirut lenken und mal gucken, wie da die Erfahrungen sind. Hallo, Christina.
Ja, hallo. Und ja, auch erstmal vielen Dank, dass ich da dabei sein kann. Ich habe jetzt auch die ganze Zeit zugehört und es war alles sehr interessant. Ich denke, es gibt schon einige Parallelen auch zu unserer Arbeit, aber natürlich auch Abgrenzungen. Also im Libanon ist das Thema Rechtsextremismus jetzt nicht so präsent, aber eben schon andere Arten oder Formen von politischem Extremismus. Und von daher, ja, ist es schon auch irgendwie vergleichbar. Ja, wir sind eine Organisation von ehemaligen Kämpferinnen und Kämpfern aus dem libanesischen Bürgerkrieg. Der Bürgerkrieg war 1990 offiziell zu Ende, aber es gab immer wieder gewalttätige Konflikte, Straßenkämpfe und so weiter, wo dann auch wieder neue Generationen, jüngere Generationen involviert waren. Und das war so ein, ja, Wake-up-Call. Also so, wir sind da so, einige unserer Kämpfer sind da aufgewacht und haben aufgehorcht und haben gemeint, oh, da müssen wir ja was machen. Nicht, dass sich diese Gewalt, dieser Krieg, erst, also 2008 gab es zum Beispiel ganz heftige Kämpfe in Beirut, auch anderswo, dass sich das nicht 18 Jahre nach Ende des Krieges schon wieder wiederholt. Und da haben dann eben 5 ehemalige Kämpfer sich zusammengetan und ja, so begann dann auch unsere Arbeit, oder ja, unsere Mission war dann eigentlich auch gerade auch an Schulen zu gehen und zu sagen, Leute, so einfach ist das nicht. Krieg ist kein Spaziergang, ja, und ist auch kein Abenteuerspielplatz, sondern es ist wirklich was ganz Schreckliches. Und wir haben das dann eben so gemacht, dass wir mit ehemalig verfeindeten Kämpferinnen und Kämpfern an die Schulen gegangen sind. Denn, und da muss ich das als Information noch dazufügen, es gibt nämlich in einem Geschichtsunterricht hier, wird dieses Thema Bürgerkrieg nicht behandelt, weil das von der Regierung, aber auch von vielen Schulverwaltungen und Lehrerinnen und Lehrern als zu sensibel erachtet wird. Aber wenn man eben Geschichte nicht aufgreift und Geschichte nicht behandelt, gerade auch in der Bildung, gerade auch mit jungen Generationen, dann besteht eben die Gefahr, dass sich sowas relativ schnell wieder wiederholen kann. Und da haben wir gedacht, da müssen wir einschreiten, wir müssen alternative Bildungsarbeit machen, weil eben die Geschichte dieses Bürgerkriegs, der von 1975 bis 1990 dauerte, nicht behandelt wird in den Schulen. Natürlich sind Bürgerkriege immer hochsensibel, weil es auch keine klaren Gewinner oder Verlierer gibt. Und so eine Geschichtsfindung, eine, die man in der Gesellschaft dann teilt, so einen gemeinsamen Nenner, auf dem man sich dann einigen kann, okay, so sah das aus damals im Bürgerkrieg. Das ist halt nicht so einfach. Das ist alles immer sehr komplex. Aber gerade deshalb versuchen wir eben auch, verschiedene Perspektiven an die Schulen zu bringen. Dadurch, dass wir eben Frauen und Männer, also ehemalige Kämpferinnen und Kämpfer zum Beispiel an die Schulen schicken und dann eben auch meistens oder im Idealfall immer Leute, die während des Krieges miteinander verfeindet waren, weil die einfach dann verschiedene Perspektiven auf dieses Kriegsgeschehen, auf ihre politische Motivation damals zur Waffe gegriffen zu haben, gekämpft zu haben, weil die das dann aus verschiedenen Blickwinkeln eben erklären können. Und wir dann gleich damit eigentlich das Problem gelöst haben, zumindest in einem bestimmten Rahmen, nicht uns auf eine Narrative festzufahren, sondern ganz bewusst eben verschiedene Narrativen dann auch an Jugendlichen zu bringen und dann auch natürlich offen sind für Fragen, für Diskussionen und so weiter. Aber wir arbeiten auch sehr stark biografisch natürlich, Und wir wollen ja, dass die Menschen aus ihrem persönlichen Leben erzählen, warum sie damals gekämpft haben oder aber auch, warum sie sich entschieden haben, auszusteigen, warum sie sich entschieden haben, jetzt in der Friedensbildung aktiv zu sein.
Ich stelle mir das relativ schwierig vor, weil auch das Umfeld, wie du beschrieben hast, ja nochmal ein anderes ist und der Diskurs, der gesellschaftliche Diskurs, auch der Geschichtsunterricht vielleicht noch nicht so auf die Ebene gebracht worden ist, dass das Thema so stark thematisiert wird. Wie sind denn da jetzt aus deiner Perspektive die Rückmeldungen, also von Schulen, Schülerinnen, Schüler, aber auch anderen Bildungsträgern, die ja durchaus wahrscheinlich solche Art Seminaren, Veranstaltungen, wie auch immer, erfragen und umsetzen?
Genau, also am Anfang war es relativ schwierig, weil, wie gesagt, dieses Thema Bürgerkrieg als sehr sensibel erachtet wird, gerade auch von den Schulverwaltungen zum Beispiel. Aber wir haben uns so einen Blankoscheck sozusagen vom Bildungsministerium erstmal geholt und damit die Erlaubnis bekommen, überhaupt an Schulen tätig sein zu dürfen. Das hat uns dann unterstützt, als wir an die Schulverwaltung gegangen sind und gesagt haben, ja, wir würden ganz gerne mal mit eurer Oberstufe sprechen über Thema Krieg und Frieden und so weiter. Und einige Schulen, da hatten wir dann schon persönliche Kontakte, kannten auch Lehrerinnen und Lehrer und haben dann so den Weg da rein gefunden. Und scheinbar haben wir die so überzeugen können, dass es heutzutage eben so ist, dass wir eigentlich nur noch angefragt werden. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr selbst aktiv werden. Ja, Rückmeldungen, wir bekommen nicht immer Rückmeldungen von den Lehrenden, aber wenn wir sie bekommen, dann ist das meistens positiv. Und ich denke, es spielt sich dann ja auch vieles noch später ab, ne? Also wenn die Jugendlichen dann nach Hause gehen, die müssen es ja auch erst mal ein bisschen verdauen. Meistens haben die ja das erste Mal über den Bürgerkrieg gehört oder wenn, dann vielleicht nur von der Familie, also vom Familienkontext. Und dann rumort es natürlich auch in den Jugendlichen. Dann müssen die erstmal drüber nachdenken. Dann bringen sie es vielleicht in der Familie zur Sprache und so weiter. Und dann so über Umwegen kommt es dann manchmal an die Eltern zurück, an die Lehrer und dann von den Lehrern zurück an uns. So dass wir so ein bisschen das manchmal nachverfolgen können, wie wir denn überhaupt angekommen sind sozusagen bei den Rezipienten. Aber ich denke dadurch, allein dadurch, dass wir regelmäßig angefragt werden und viel angefragt werden und auch vom ganzen Libanon, also aus ganz verschiedenen Regionen und Ecken weg angefragt werden, in den Schulen zu reden, denke ich, das ist schon mal ein positives Zeichen und das würde ja nicht funktionieren, wenn das irgendwie schlecht laufen würde oder wenn das irgendwie kontraproduktiv wäre. Denke ich, das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt. Und natürlich sind wir nicht nur im Bildungsbereich aktiv, sondern auch allgemein in der Öffentlichkeit, weil das schon auch am Anfang ein Tabu war für ehemalige Kämpferinnen und Kämpfer, sich zu outen sozusagen. Und natürlich kommt das manchmal auch von den Schülerinnen und Schülern so zurück, ja, ihr habt ja unser Land zerstört, was steht ihr jetzt da und erzählt uns von Frieden und Gewaltlosigkeit? Aber da über solche Fragen, die dann manchmal bewusst auch provokant sind, denke ich, von Jugendlichen, die halt auch in der Pubertät sind, kommt man ja dann auch gut in die Diskussion und ins Gespräch. Aber wie gesagt, wir sind halt auch in der breiteren Öffentlichkeit unterwegs und auch zum Beispiel mit Opferorganisationen gemeinsam oft auch auf Podien und in Diskussionsveranstaltungen. Und das hat alles, glaube ich, geholfen. Und hat auch unser Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit gefestigt. Und von daher haben wir eigentlich ja wenig bis ja eigentlich ja wenige negative Rückmeldungen sozusagen. Und wenn negative Rückmeldungen, dann ist es oft so von Einzelnen, zum Beispiel eben Kriegsopfern, die auch noch nicht so richtig mit ihrer Geschichte abgeschlossen haben. Und da versuchen wir halt mit denen dann auch weiterhin ins Gespräch zu kommen.
Vielen Dank. Auch noch mit der Hinweis auf die Perspektive von Opfern in dem Zusammenhang mit einzudenken bei so einer Art von Veranstaltung, aber auch generell, das ist ja eine Arbeit in dem, oder ein Feld, in dem wir uns bewegen, wo es um die Prävention von Opfern geht und das muss man dann auch im Konkreten natürlich bedenken. Ich habe noch eine Frage an den Felix hier aus dem Chat, die würde ich gleich noch mit einbeziehen. Dabei geht es um die Frage der Vorbereitung, also sprich, wenn denn da die fehlende Vorbereitung sichtbar ist, oder die hat man die Vorbereitung vielleicht nicht so für die Veranstaltung, ob man dann nicht vielleicht doch eher einfach absehen sollte von so einer Art von Form?
Ja, also habe ich jetzt vorletzte Woche das erste Mal gemacht und werde ich auch so beibehalten, dass ich dann wirklich sage, stopp, nee, so geht das nicht. Ich kann jetzt hier nicht irgendwie dazwischen quetschen, 1,5 Stunden einfach mal die Welt von A bis Z erzählen. Und dann hat die Schule das dann doch geschafft, einen neuen Termin zu finden. Ja, also abgesehen von diesen Problemschulen, es kommt immer auf die Einbettung eben an. Und wenn da jetzt gar nichts eingebettet ist und man wirklich nur 2 Schulstunden hat, ich will aber auch keinen ganzen Fortbildungstag an der Pflichtschule haben, oder das macht meiner Meinung nach auch keinen Sinn, sondern das ist wirklich dann beschränkt auf diese biografische Erzählung. Und wenn die überhaupt nicht eingebettet ist, macht sie. Also die Gefahr ist viel zu groß für mich persönlich, dass da dann Sachen einfach hängen bleiben. Man kann einfach nur, also ich muss natürlich, um mein damaliges Denken zu beschreiben, muss ich auch auf Verschwörungstheorien eingehen. Und wenn man die jetzt einfach einmal im schulischen Kontext mal erwähnt, ohne dass irgendjemand überhaupt erzählt hat, was ist eine Verschwörungstheorie, dann hört da jemand mit einem Ohr nur zu und hat dann am Ende dann einen neuen Baustein in seiner vermeintlichen Ideologie. Desensibilisierung spielt natürlich dann auch eine Rolle, dass man einfach, man stellt da jemanden hin, der erzählt 1,5 Stunden irgendwas aus der rechten Szene. Und dementsprechend muss es da eine Vor- und eine Nachbereitung geben. Weniger bin ich aber der Meinung, dass da noch mehr externe Personen unbedingt eingebunden werden müssen, weil ich hatte auch schon Schulveranstaltungen, die von Partnern, vermeintlichen potenziellen Partnern dann gesprengt wurden, wo es dann tatsächlich darum ging, dass einfach gewisse Organisationen sich unbedingt noch vor Ort vorstellen wollten oder Organisationen sich melden und sagen, hier, das ist unsere Region, da machen wir die Arbeit und da wollen wir auch mit rein. Und dann einen Neuntklässler gerade in Problemregionen interessiert sich unbedingt die Vielfalt der demokratischen Angebote gegen Rechtsradikalismus, sondern da sollte das dann auch bei dem Kernthema bleiben. Also nochmal kurz auf die Ausgangsfrage zurück. Ohne inhaltliche Einbettung überhaupt sollte man dann eher davon abrücken, als 2 Stunden Schulvortrag zu machen. Natürlich kann man über Präsentationen selber, die wir ja auch im Exit-Kontext haben, sicherlich vieles noch abfedern und professionalisieren. Aber ich bin inzwischen wirklich der Meinung, ohne Einbettung macht Biografiearbeit als Einzelnes wenig Sinn. Das ist inzwischen meine feste Überzeugung. Und das sieht man ja auch bei uns. In unserer Kommunikation ist das ja, denke ich, auch der gemeinsame Nenner, den wir da haben.
Um es mal quasi abzubinden, ich denke, dass auch so grundsätzlich wahrscheinlich auch selbst externe Experten ohne die Einbindung in den kommunikativen Raum, ob das nur Schule ist oder Vereine, Stiftung oder wie auch immer, selbst da muss es natürlich auch für Mitarbeiter externer Natur, die sich diesem Thema widmen, immer eine Einbettung geben. Auch das kennt man ja, wenn man in der Praxis aktiv ist als Mitarbeiter, nur dann die Demokratiepolizei, die dann in eine Schule einreitet und dann da 2 Stunden eine Veranstaltung macht, aufklärt und die Hoffnung damit verbunden wird, dass das dann am Ende etwas bewirken soll. Das ist unabhängig eigentlich von der biografischen Erzählung eigentlich so ein Stück weit ein grundsätzliches Problem, mit der wir in der Arbeit ja ein Stück weit konfrontiert sind. Ich würde noch mal so eine andere Frage, weil wir jetzt so ein bisschen dabei sind, auch Biografien und Entwicklungen und auch vorhin ja die Frage vom Berufsaussteiger oder Berufszielaussteiger. Herr Wagner, aus Ihrer Erfahrung, was ist eigentlich mit den Leuten, mit den Ausgestiegenen, die da in irgendeiner Art und Weise aktiv waren, dann am Ende passiert? Also die sind ja jetzt nicht mehr alle da in der Öffentlichkeit. Was machen die dann so? Haben die das weiterentwickelt oder gänzlich anders? Welche beruflichen Perspektiven, Entwicklungen standen denn da eigentlich nach dem quasi, was wir gerade aktuell diskutieren hier?
Also ein Daueraussteiger ein Leben lang und das zum Beruf zu machen, das ist natürlich nicht gut, also für die Person selbst nicht, als auch natürlich für die Umwelt, weil damit natürlich auf die Dauer gesehen auch Glaubwürdigkeit dann verfällt. Wenn man den 30 Jahre lang den Aussteiger gegeben hat als Rolle, dann ist das ausgelutscht. Kann ich also nur von abraten. Die Leute, die das gemacht haben, die haben sich auf neue Standbeine gestellt. Das heißt, sie haben neue berufliche Perspektiven angepeilt und haben noch was Ordentliches draufgelernt auf das, was sie ohnehin schon aufgelernt haben und anwenden konnten. Also es gibt ehemalige Rechtsextremisten, die auch in einer politischen Aufklärungsarbeit tätig waren, die dann später Sozialpädagogen geworden sind, haben Studium der Sozialpädagogik gemacht, arbeiten heute in entsprechenden Jugendfreizeiteinrichtungen beispielsweise, können also dieses Potenzial also zumindest in ihrem sozialen Umfeld dann zum Einsatz bringen, weil die wiederum jetzt im heutigen Berufsleben auch mit rechtsradikalen Jugendlichen zu tun haben, also so, dass sie das eigentliche biografische und dann auch das sozialpädagogische dann sinnvoll verbinden, bezogen auf diese jungen Menschen dann anwenden können. Es sind auch Personen Lehrer geworden, erinnere ich mich jetzt gerade, also alle möglichen mit Menschen zu tun habenden Berufe sind dabei ergriffen worden. Und immer hat man ja mit rechtsextremen Phänomenen zu tun. Das kann sogar im Krankenhaus passieren, beim Krankenpfleger, so dass man also auch dieses, sagen wir, biografische Mitbringsel dann also auch umgedreht wieder dann im Sinne von Prävention oder auch von Interventionen wieder zum Einsatz bringen kann. Selbst Wissenschaftler sind auch daraus entsprungen. Ja. Ja, Philosophen, Soziologen und ja, also ist alles möglich. Okay. Also jeder, der hart an sich arbeitet und an seiner neuen Freiheit arbeitet, kann auch in späteren Zeiten der Biografie Sinnvolles dann einbringen in der Sache.
Das macht aber vielleicht auch nochmal deutlich, dass wahrscheinlich nicht jeder Ausgestiegene in irgendeiner Art und Weise dafür qualifiziert ist, solche Tätigkeiten zu übernehmen, ja. Um es in aller Deutlichkeit nochmal zu sagen, sondern dann Leute, die sich vielleicht im Rahmen ihres Studiums, ihrer Weiterbildung oder einer grundsätzlichen Interesse am Arbeiten mit Menschen mit dem entsprechenden Hintergrundwissen.
Das wäre vielleicht eine Zielgruppe. Man braucht wirklich ein Arsenal von Grundfähigkeiten. Man muss auch das, was man früher gemacht hat als Rechtsextremismus, auch tief politisch und mental reflektieren. Sonst wird das nichts. Also so halbgewalkt, gerade mal ein halbes Jahr von der Szene weg, noch mit den Restbeständen von Auschwitz-Lüge im Schädel, dann von der Schulklasse gesetzt, durch eine Ausstiegsorganisation oder durch andere, weiß ich nicht, durch das nächste Polizeirevier, egal jetzt, oder den Verfassungsschutz, das wird nichts. Also da kann ich also immer zustimmen. Also wenn ich jetzt, ich sag mal, einen bildungsfernen Neonazi habe, der noch nicht durch ist mit dem Ding und ausgestiegen ist jetzt, also im Sinne von sogenannten Disengagement, den dann von der 13. Klasse im Hamburger Gymnasium zu setzen, wo die Hälfte davon Martin Sellner-Fans sind, das wird nichts. Also da kann ich also wirklich in die Hand geben, dass das also ein Flop ist und dann eher Schaden als Nutzen bringt. Also man muss schon im Vorfeld, wenn man jetzt auch vermittelt, beispielsweise als Ausstiegsorganisation, genau hineinfragen, was für ein Typ von Personen, Mann, Frau, alt, jung, Szene hier, Szene dort, eher sozusagen aus dem Skinhead-Milieu oder aus anderen Milieus, eher intellektuell orientierte neue Rechte, Ideologiebildner. Also das müssen Menschen sein, die das dann drauf haben, also auch in der Interaktion dann also ventilieren können und hinreichend also auch reflektiert sind zu dem Gegenstand, über den sie dann reden. Also nicht nur allein über die eigene Biografie, aber schon über die eigene Biografie zu reden, bedeutet ja einen Hochgrad von Reflexion. Also da muss man schon, also auch im Management von Veranstaltungen, von politischer Aufklärung, aber auch von unmittelbar schulischen Bildungsveranstaltungen, muss man da schon aufpassen, also auch als Mitvorbereiter, nicht nur die Aussteigenden selbst, wenn man da sozusagen versucht zu gewinnen für diese Art von Veranstaltung, ganz konkrete Veranstaltung, dann ist eine eigene Analyse wert, das dann also auch in die Schule hineinzufragen, was da los ist, wie die Klassenverbände zusammengesetzt sind, wie alt, welche Vorerfahrungen haben die Schülerinnen und Schüler, welche Interessen haben sie, wie ist sozusagen das weltanschauliche Grundportfolio in der Wahrnehmung der Lehrerschar und so weiter und so fort. Also gibt es tausend kleine Dinge zu beachten und dann die richtigen Personen auszuwählen, die das also auch parieren und darauf reagieren, aber auch sozusagen die entscheidende Botschaft dann vermitteln können. Das ist also auch im gesamten Setting hochwichtig, dass das nicht nur auf die aussteigende Person selbst beschränkt ist, dass sie sich das dann allein aussucht und so. Da müssen viele Köpfe mitdenken und müssen das auch in das pädagogische Konzept der Schule, aber auch in das pädagogische Konzept der unmittelbaren Gestalter in den Klassen, Schulsozialarbeiterinnen oder der Politiklehrer, egal wer das dann verantwortet, die müssen natürlich wissen, was sie tun. Also die ausgestiegene Person dazu ist dann sozusagen Teil des übergreifenden Konzepts, was die aussteigende Person nicht zu verantworten hat, sondern das konkrete Personal vor Ort.
Da wären wir jetzt wahrscheinlich wieder bei der BAG, weil das sind so ein paar Diskussionspunkte, die auch angesprochen worden sind schon.
Genau, vielleicht noch ergänzend dazu, also es ist natürlich nicht hinreichend, auch nicht hinreichend damit getan, die Ideologie zu reflektieren oder das eigene Handeln zu reflektieren, sondern es geht ficht natürlich auch so Wahrnehmung von der eigenen Biografie an. Ne? Also wie erzähle ich vom Einstieg, erzähle ich mich als aktiv Handelnden oder begreife ich mich eigentlich beim Einstieg als passiv Handelnden, bin ich irgendwie da reingerutscht, ne? Also genau solche Formulierungen gibt's ja dann. Und solche Formulierungen sind halt im Endeffekt zu vermeiden, weil das halt problematische Wahrnehmung auch bei den Schülerinnen hervorruft. Und vielleicht nochmal aus der Perspektive von Ausgestiegenen, vielleicht die sagen, ich möchte mich aber aktiv jetzt gegen die extreme Rechte oder so stark machen und da als Weg, eben weil er auch so offensichtlich ist, sehen, da gehe ich doch an Schulen und erzähle da meine Geschichte und das muss doch die Leute, die in der Schule sitzen, dann da abschrecken, dass das vielleicht nicht der einzige Weg ist, den man nehmen kann, um etwas gegen die extreme Rechte zu tun, sondern es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, sich da zu engagieren. Also man kann ja auch im Hintergrund der Wissenschaft Perspektiven liefern. Es gibt ja, will nicht sagen unzählige, aber zahlreiche Institutionen und Institute, die sich da mit der Rechtsextremismusforschung auseinandersetzen, also hier Informationen zu liefern. Oder auch vielleicht mit Pädagoginnen Konzepte zu erarbeiten, auch außerhalb von Vorträgen, die unter Umständen auch durchgeführt werden können, klar.
Genau, nochmal das Stichwort, wir sprechen ja auch von Ausgestiegenen in der politischen Aufklärung. Ja. Und da sind natürlich weitere Felder mit gemeint. Dabei geht es dann um Wissenschaft, dabei geht es dann teilweise auch um Hintergrundgespräche, auch mit Sicherheitsbehörden,
Fernseharbeit,
Fernsehen, das unterschiedlichste Formate.
Bücher schreiben.
Genau.
Da könnte man wieder anderes kritisieren, aber...
Und vielleicht nochmal einen Punkt, weil den würde ich gerne nochmal bringen, dieses Thema gerutscht, das ist auch mal so ein großer Diskussionspunkt und ja. Es gibt, glaube ich, bloß eine Person, die ich jetzt persönlich so wirklich kenne, wo ich es dann immer sehr bewusst sage, gerutscht, und das geht dann natürlich dann in Felix wird es kennen, die Frau von Felix, die natürlich über ihre Sozialisation gerutscht ist, weil sie einfach keine anderen Möglichkeiten hatte. Aber der Punkt ist natürlich richtig, dass es insbesondere für Personen, die sich aktiv der Szene zuwenden, weniger das Opfernarrativ ist, sondern auch der aktive Zugang. Wobei natürlich auch, sagen wir mal, so eine Push-Faktoren im Sinne von welche Voraussetzungen und so weiter, die sollen natürlich Bestandteil sein, aber auch einer kritischen Reflexion und nicht einfach nur als entschuldigende Rahmenbedingung dargestellt werden. In Anbetracht der Zeit, wir haben noch wenig, aber wir haben noch eine Frage. Wie werden öffentliche Abendveranstaltungen betrachtet, ohne Einbettung, Vor- und Nachbereitung? Vielleicht sprengt die Frage schon den Rahmen, hat er noch entschuldigend in Klammern gesetzt. Vielleicht ganz kurz, und ich würde gerne noch mal mit Herrn Schrodi abschließen, vielleicht noch mal ein kurzes Statement an Herrn Wagner. Abendveranstaltungen ohne entsprechende Vor- und Nachbereitung, Einbettung, Erwartungshaltung, Erwartungsmanagement in dem Zusammenhang.
Ich persönlich bin von dieser Art, also wenn das jetzt wirklich so, wie der Fragesteller jetzt das Szenario aufbaut, da bin ich kein heißer Fan von derartigen Veranstaltungen. Also es muss schon ein Publikum sein, was in Bezug herstellt. Könnte sich ja vorstellen, ein Plakat zu machen. Heute kommt Felix bei Lichtenstein, sage ich jetzt mal, nach Nürnberg. Saal ist da und freier Kartenverkauf. Er setzt sich aufs Podium allein mit dem Stuhl und erzählt seine Biografie. Das ist doch abenteuerlich, würde ich auch nicht vermitteln, ehrlich gesagt. Also da muss schon irgendein Vorlauf sein, eine Anbindung sein. Da muss schon eine Ansprache an das erwartete Publikum sein. Dann kann man das machen. Also Felix hat ja gesprochen beispielsweise über die Anbindung an Ausstellungen der Ebert-Stiftung beispielsweise. Dann kann man sowas machen, aber dann muss auch eine Moderation wieder da sein. Also man muss das ganze Setting dann aufbereiten und dem sozusagen erwarteten Publikum ihr Recht gestalten, dann kann man sowas vielleicht machen, aber ansonsten wäre ich jetzt nicht derjenige. Ich selber war schon mit Aussteigenden zu Abendveranstaltungen, aber da waren wir dann zwei. Ne? Also ich als jemand, der vom Thema was weiß und dann die Person, die das auch gemacht hat, sozusagen mein Objekt der Intervention und der Analyse war. Und dann konnte man in der Interaktion natürlich auch bezogen auf das Publikum was machen. Also da muss man nochmal gucken, was man da macht. Die Dramaturgie muss schon bewusst gewählt und gestaltet sein, sonst macht das keinen Sinn.
Da habe ich den Vorteil, dass ich oft als falsch verstanden, als ehemaliger Rechtsextremismus wahrscheinlich qua Aussehen eingestuft werde. Da kann ich gleich beide Rollen verkörpern, den Mitarbeiter und den ehemaligen. Aber um es jetzt abzuschließen, ich würde Herrn Schrodi gern nochmal fragen. Wir haben jetzt viel über Schule gesprochen und über Anforderungen, Probleme und auch über Möglichkeiten. Und vielleicht nochmal aus der Perspektive Schule. Was würden sich dann da vielleicht Lehrer noch mal konkreter auch wünschen für die Einbettung, für die Rahmung, für das, was quasi mitgebracht wird, um eine Veranstaltung im Kontext Schule, jetzt sind Sie stellvertretend für die Lehrerschaft, aber aus Ihrer Perspektive vielleicht einfach, was sollte man da vielleicht einfach mitdenken, mitbringen oder vielleicht sogar vorbereiten noch?
Zunächst einmal, da ist ja vorher die eierlegende Wollmilchsau so ein bisschen definiert worden, was also derjenige, der Vortrag alles mitbringen muss. Man muss sich tatsächlich immer genau anschauen, welche Ziele hat man eigentlich, wie bettet man das in den Unterricht ein. Und wir haben das beispielsweise, ich kann es wirklich jetzt nur aus Einzelperspektive in unserem Gymnasium immer gemacht, in der 10. Jahrgangsstufe, da hatte man eine Geschichte schon, das Thema Nationalsozialismus, man hatte auch das Thema dann in der 10. Klasse Demokratie, Staatsaufbau, demokratischer Staatsaufbau. Und dann konnte man an diese Erfahrungswerte, konnte man dann mit einer gewissen Vorbereitung, wir haben zum Beispiel immer noch mal das Thema auch aktuelle antisemitische, rechtsradikale Vorfälle, recherchiert man, was ist da passiert, in unserer Region oder woanders, Fragen vorzubereiten. Und natürlich ist er nachzubereiten. Und das sollte dann der entsprechende Vortragende auch dazu passen. Das kann auch, wie gesagt, es muss nicht jemand sein, der ausgestiegen ist. Wenn ich das aber weiß, das ist, glaube ich, andersrum. Wenn ich weiß, da kommt jemand, der ist ausgestiegen und ich muss dann dessen Biografie auch kennen, dann kann ich auch gezielt darauf vorbereiten und auch mal zu fragen, beispielsweise, naja, das war jetzt vor 15 Jahren. Was hat sich denn heute in der rechtsradikalen Szene verändert? Worauf muss man heute achten? Oder bei mir war das so toll, deswegen habe ich Felix mal genommen. Seine heutige Frau kommt aus meinem Landkreis. Die kommt aus den Orten, in denen meine Schülerinnen und Schüler kommen. Und da war dieser Bezugspunkt auch nochmal da. Nochmal eine ganz andere Geschichte, wie sie eben durch die familiäre Bindung in diese rechtsradikale Szene, ja, vielleicht reingerutscht, reingeboren wurde. Und da hatte man quasi zwei Aspekte. Jemand wie Felix, der damit eigentlich nichts zu tun hatte und reinkam, und jemand, der aus meinem Landkreis kam und entsprechend da reingewachsen ist. Also auch diese regionale, diese örtliche Nähe. Also, aber man muss es sich wirklich genau anschauen. Man braucht ein Konzept. Da muss eine ganz explizite Vorbereitung und eine Nachbereitung stehen. Und da muss der entsprechende dazu passen. Also der Ausgestiegene kann nicht alles liefern. Wenn ich andere Schwerpunkte habe, sagen die neue rechte Szene soll er eher behandelt werden, weil es bei mir jetzt gerade eben, Martin Sellner wurde genannt, also die identitäre Bewegung gerade in der Region größer geworden ist, da muss ich vielleicht jemand anders nehmen. Also es gehört beides dazu. Das pädagogische Personal muss auf denjenigen, der da kommt, auch vorbereiten, der muss dazu passen.
Ja, vielen Dank nochmal für dieses abschließenden Beitrag jetzt dann nochmal, um auch einfach nochmal deutlich zu machen, dass da unterschiedliche Verantwortlichkeiten sind und dass natürlich auch nicht Funktionen und Hoffnungen und Wünsche quasi in A, die Veranstaltung, B, in die betreffende Person als Referenten projiziert werden können, sondern natürlich, dass die Rahmenbedingungen auch dafür entsprechend hergestellt werden müssen. In Anbetracht der Zeit und um auch vielleicht die die Kollegen von Fairmedia, die uns hier so schön begleiten in dem Studio und auch die Möglichkeiten für diesen Stream hier und das spätere Video zur Verfügung stellen, nicht weiter zu strapazieren und sie auch dann in den wohlverdienten Feierabend zu schicken, möchte ich mich jetzt hier in aller Freude in die Runde bedanken, also an Herrn Dr. Wagner, an Tobias Lehmeier, in die Schalte nach Beirut, besonders spannend, an Christina Förch, an Felix Lobrecht und Herrn Schrodi, dass wir diese vielen Perspektiven, habe ich Felix vergessen?
Nee, du hast Lobrecht gesagt.
Ach, Felix, ach so, nein. an Felix Bellickenstein, Herrn Schrodi, dass wir diese Perspektiven hier alle irgendwo mit einbringen konnten und das Thema halt wirklich auch nochmal spannend diskutieren durften. Von daher vielen Dank für die Anreise, für das Dabeisein, für das Diskutieren und vielen Dank für die Präsenz und besonders nochmal auch nach Beirut und nach Bayern zu Herrn Schrodi, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier für uns. Vielen Dank. Werden wir uns dann dem Thema weiter widmen. Wer sich mit dem Thema noch ein Stück weit beschäftigen will, der Podcast Hautstein ist dafür sehr gut, beziehungsweise auf unserer Homepage www.journal-exit-deutschland findet man viele Artikel, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und für Fragen haben wir natürlich die E-Mail und wir werden auch in den Shownotes ein paar Verlinkungen machen zur BAG, zu unserer Seite. Und da kann man sich entsprechende Informationen zusammensammeln. Vielen Dank.
Sie hörten Deradikalisierung und Ausstieg, der Podcast von Exit Deutschland mit dem Thema Ausgestiegen in der politischen Aufklärungsarbeit. Mehr zum Thema unter unserer Homepage www.exit-deutschland.de oder journal-exit.de.